Herzlich willkommen bei Zufrieden, deinem Podcast für Minimalismus, ressourcenbewusstes Leben und ein einfaches, zufriedenes Leben. In der heutigen Folge geht es darum, wie mich das Mama-Sein verändert hat, denn diese Veränderungen sind untrennbar mit dem Minimalismus in meinem Leben und mit der Ausrichtung auf ein ressourcenbewusstes Leben verknüpft und damit hat dann auch meine Reise zu innerem Frieden begonnen. Viel Spaß mit der Folge! Wie mich das Mama-Werden und Mama-Sein verändert hat. Warum möchte ich überhaupt mit euch in diesem Podcast darüber sprechen? Es soll ja kein klassischer Mama-Podcast sein. Aber die Veränderung in den letzten Jahren, seitdem ich Kinder bekommen habe, vor allem die Veränderung meiner Grundstimmung und meiner Ansichten, sind eigentlich die Basis für die allermeisten Themen, die ich in diesem Podcast behandeln will, also für das Thema Minimalismus und ressourcenbewusst leben. Und ein bisschen werde ich ja auch hier und da was vom Mama sein erzählen in dem Podcast, weil mich das einfach sehr stark beschäftigt. Genau, vielleicht direkt vorweggenommen, Spoiler, meine Grundstimmung in den letzten Jahren, seitdem ich das erste Kind bekommen habe, hat sich quasi so geändert. Wenn man meine Grundstimmung vorher als eine Art Garten Eden und Paradies sozusagen metaphorisch dargestellt hätte, würde ich sagen, nach der Geburt des ersten Kindes war da dann statt dem Garten Eden nur noch so Brachland, so wie wenn irgendwie so ein Wald vom Waldfeuer komplett abgebrannt wurde und nur noch so vereinzelt irgendwie so schwarze kleine Baumstummel rausgucken. Und mittlerweile würde ich sagen, ist es so ein schöner, satter Wald geworden, wo auch mal ein bisschen Nebel drin ist, aber wo man sich einfach gemütlich und wohl fühlt. Und auch wenn nicht immer alles so paradiesmäßig Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist es sehr, sehr schön dort. Und ich bin sehr, sehr froh, mittlerweile dort angelangt zu sein und hoffe, dass ich dort auch bleiben kann in diesem Wald. Und vielleicht nochmal zum Thema Brachland, was dazwischen war. Ich halte es eigentlich für selbstverständlich, aber ich sage es natürlich nochmal dazu, weil mir das extrem wichtig ist. Wenn ich über Sachen spreche, die sich negativ anhören, die auch von mir von einer Art Schwierigkeit, Herausforderung, negative Stimmung, die aber im Zusammenhang mit meinen Kindern irgendwie stehen, beziehungsweise mit dem Mama-Sein, dann hat das aber nichts mit meinen Kindern zu tun und hat auch nichts damit zu tun, wie sehr ich meine Kinder liebe, vom ersten Moment an auch geliebt habe. Und genau, das sind einfach Herausforderungen, die in mir gekommen sind durch das Mama-Sein, durch das, was ich erfahren habe als Mama, aber da was nichts mit dem eigentlichen Kind zu tun hat, sondern was das ganze Setting drumherum ums Kind, also nicht mit dem Kind, sondern alles, was da drumherum eben das Mama-Sein, was da um das Kind herum sozusagen ist. Ich hoffe, es ist jetzt angekommen. Also ich liebe meine Kinder sehr. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich sie habe. Ich möchte um nichts in der Welt sie missen. Ich möchte auch um nichts in der Welt die Erfahrung missen, Mama geworden zu sein und immer noch Mama zu sein und jeden Tag massiv daran zu wachsen. Auch wenn ich es manchmal verfluche, möchte ich es overall auf keinen Fall missen und würde es auch immer wieder machen. Aber es ist sehr vieles auf mich zugekommen, von dem ich vorher einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und genau, fangen wir mal an mit dem Thema, ich glaube, was sozusagen vielleicht Grunderklärung ist, Kinderbetreuung. Angefangen natürlich nach der Geburt, wenn man so ein Neugeborenes hat. Was Kinderbetreuung oder Neugeborenenbetreuung eigentlich bedeutet, war mir vorher nicht bewusst. Ich glaube, selbst wenn es mir rational bewusst gewesen wäre, hätte ich trotzdem es nicht ahnen können, wie es sich anfühlt und wie es ist, da drin zu stecken. Das ist quasi wie wenn man sich auf einen Job bewirbt und vielleicht vorher sich so gewisse Sachen vorstellt und Informationen eingeholt hat. Und dann steckt man in dem Job drin und dann ist doch alles anders. Nur man kann hier nicht kündigen. genau, also Kinderbetreuung vielleicht, um das einfach mal, also was mir zum Beispiel, ich weiß nicht, hätte mir das geholfen, keine Ahnung. Aber für die, die keine Kinder haben, so als Kleine, wenn ihr euch fragt, sag mal, was reden diese ganzen Mütter und Väter und Eltern eigentlich? Stellt euch mal vor, ihr müsst etwas tun und ihr müsst es die ganze Zeit, also ihr seid für etwas verantwortlich und mit dieser Verantwortung geht einher, dass ihr an diesem Ding, Projekt, wie auch immer, die ganze Zeit arbeitet, also 100% eurer Zeit, beziehungsweise vielleicht 100% der Zeit, wo das Kind wach ist. Aber dadurch, dass du noch drumherum Sachen machen musst, auch wenn das Kind schläft, musst du Sachen machen für das Kind. Das heißt, du musst gefühlt 110% eigentlich von deiner ganzen Zeit in die Kinderbetreuung stecken, vor allem eben am Anfang. Natürlich ändert sich das über die Jahre. Meine Kinder sind jetzt fast, also zwei, so gut wie zwei, ein paar Tagen Geburtstag und das größere Kind 3,5, wird auch dieses Jahr 4. Also es sind schon ein paar Jahre, aber natürlich habe ich noch längst nicht alle Phasen, die man so durchmacht, erlebt. Und da werden sicherlich auch noch Phasen kommen, wo dieser Zeitaufwand, in Anführungszeichen, der in Kinderbetreuung fließt, vielleicht etwas weniger wird. Das hat ja schon damit angefangen, dass die Nächte zum Beispiel deutlich weniger betreuungsintensiv geworden sind. Und ja, in diese Zeit zählt der ganze Tag, die ganzen 24 Stunden, auch die Nacht. Kinderbetreuung findet tagsüber und nachts statt. Und vor allem bei kleinen Säuglingen findet sie sehr viel nachts statt. Zumindest bei meinen Kindern war es so. Es gibt immer Ausnahmen und ich rede ja natürlich hier nur von meinen eigenen Erfahrungen. Gut, also quantitativ 100% deiner Zeit, vor allem am Anfang. Und dann kommt noch das Qualitative hinzu. Du musst nicht nur die ganze Zeit irgendwas machen, sondern einerseits möchtest du und andererseits musst du das auch möglichst gut machen, also mit einer sehr hohen Qualität. Am Anfang, sage ich mal, wenn das noch ganz kleine Babys sind, sind sie relativ schnell mit gewissen Dingen zufrieden. Du musst aber schnell agieren. Oder weißt vielleicht am Anfang auch gar noch nicht, wann das Kind mit was zufrieden ist. Findest du dann aber irgendwann raus und dann spielt sich das ein bisschen besser ein. Aber dann irgendwann werden die Kinder nicht mehr einfach zufrieden. Und dann bekommen sie irgendwann richtig starke Emotionen und du musst diese Emotionen, sage ich jetzt mal, managen. Und das führt mich als Mutter dann manchmal an meine emotionalen Grenzen oder auch deutlich über meine emotionalen Grenzen. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag Dinge mache, die ich vielleicht jetzt nicht so geil finde. Also sagen wir mal so, ne, plakativ gesagt, Windeln wechseln, Essen kochen, den Boden aufwischen, Wäsche waschen, Wäsche zusammenlegen, einkaufen, kochen, Dinge spielen, die mich irgendwie nicht so, die mir nicht so viel Spaß machen, bla 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 bla. Sondern wenn ich diese Dinge oder Kinder anziehen zum Beispiel, wenn ich diese Dinge mache, muss ich sie am besten auch noch besonders gut machen oder brauche besonders viel Überzeugungskraft dafür. Muss mir vorher überlegen, oh, was könnten das denn dann für Shirts sein, die dann auch halbwegs gerne angezogen werden? Oh, das mit dem coolen Hund drauf oder hier oder da. Also es ist nicht nur so, dass man irgendwie den Job einfach so machen kann und der einen sehr müde macht, weil man die ganze Zeit was macht, weil es außerdem sehr stark was Körperliches ist, sondern du musst auch noch richtig viel von deiner mentalen Kraft da reinlegen. Wie gesagt, ich möchte das Mama-Sein nicht missen und es gibt viele Dinge, die mir daran sehr, sehr viel Spaß bereiten und die ich sehr, sehr schön finde. Aber trotzdem war ich mit etwas konfrontiert auf einmal, mit dem ich so vorher nicht gerechnet habe, dass es so intensiv in puncto Quantität und in puncto Qualität ist. So, jetzt habe ich vielleicht mal das Overall-Ding beschrieben, was vielleicht schon erklärt, warum man sich dadurch verändert. Und ich möchte jetzt ein paar Punkte aufgreifen, die sich bei mir verändert haben oder wo ich mich verändert habe. Aber ich kann hier wirklich nicht alles abdecken und vielleicht gibt es auch eh schon zwei Folgen zu den Punkten, die ich mir für heute aufgeschrieben habe. Es wird sicherlich auch noch später einzelne Folgen geben, also es ist geplant, dass es zu manchen Punkten, weil ich die jetzt hier wirklich nicht abdecken kann, einzelne Folgen gibt. Aber ich fange mal an mit dem Thema Kraftquellen, meine Kraftquellen. Und man merkt ja auch schon an der Beschreibung, die ich vorher gesagt habe, das Thema eigene Kraft wird noch mal viel, viel wichtiger als vorher. Vorher ist immer die Zeit vor der Geburt meines ersten Kindes. Ich hatte sehr viel Glück, dass die Schwangerschaft sehr gut verlief, wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es ja auch Mütter, die da schon sehr, sehr stark leiden und körperliche Beeinträchtigungen haben. Und da hatte ich wirklich Glück. Und die war wirklich eher so ein Höhenflug, so ein absoluter Garten-Eden-Paradies. Alles war einfach nur mega toll. Und dann kam die Geburt, die an sich natürlich schon ein sehr kräftezehrendes Ereignis ist. Auch eine Schwangerschaft ist ein kräftezehrendes Ereignis, auch bei mir, wo sie gut lief. Es war sehr anstrengend, ich musste super viel schlafen, war sehr, sehr müde, aber an sich ging es mir richtig gut und ich war von der Stimmung her, wow, ich kann, weiß ich nicht, Bäume ausreißen mäßig. Und alles, was ich in dieser Zeit bis zur Geburt gemacht habe, um gut Kraft zu tanken, um einfach meine Kraft zu haushalten, meinen Akku auch immer wieder aufzuladen, banale Dinge wie ausreichend schlafen, ruhig und ausreichend und möglichst gesund essen, aber auch Sport machen, mich bewegen und auch meditieren und auch einfach Me-Time haben, das heißt Zeit, in der ich irgendwas machen kann, woran ich Freude habe, also zum Beispiel kreativ sein. All das war auf einmal mehr oder weniger komplett weg. Und natürlich stellt einen das vor Herausforderung. Und zwar die Herausforderung, wie gehe ich jetzt mit meinen eigenen Bedürfnissen um? Denn meine eigenen Bedürfnisse wurden ganz am Anfang knallhart durch den Reißwolf gezogen. Also man kann am Anfang, ich weiß, es ist schwer vorzustellen und auch jetzt, wo das schon so lange her ist bei mir, denke ich mir auch so, das kann doch irgendwie nicht möglich sein. Aber man kann am Anfang irgendwie nicht mal dann auf Toilette gehen, wenn man möchte. Beziehungsweise vielleicht könnte man. Ja, man kann natürlich auch, man redet hier von einem kleinen Wesen, was sich eigentlich selber noch gar nicht fortbewegen kann. Wenn man das irgendwo hinlegt, wo es sicher ist, wo es nicht runterfallen kann und so weiter, sagen wir mal auf ein weiches Polster irgendwo auf dem Boden, dann könnte man natürlich in der Zeit rein von der Theorie her, von der Zeit irgendwann auch auf Toilette gehen, auch wenn das nur ganz kurz ist. Aber es hat irgendwie doch nicht geklappt, weil das Kind ist dann die ganze Zeit, wird gestillt. Bei mir hat es am Anfang zum Beispiel mit dem Stillen auch nicht gut geklappt. Dann musste ich mich jetzt zig neue Themen rund ums Stillen irgendwie einarbeiten. Der Rhythmus ist so anders. Man merkt vielleicht einfach an dem Beispiel, dass man nicht mal mehr seine Blase entleeren kann, wann man möchte. Dass die eigenen Bedürfnisse erstmal komplett hinten angestellt werden. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, den Anspruch an einen selber, wie man mit dem Baby umgehen möchte, dass man es halt, wenn es total dolle weint, nicht einfach auf dem Boden liegen lassen möchte, auch wenn es da weich gepolstert ist und so weiter, also es dem eigentlich gut geht. Aber man möchte die Bedürfnisse, die das Kind damit ausdrückt, die es gerade hat, denn es weint nicht einfach so, es hat dann Bedürfnisse und sei es auch nur in Anführungszeichen das Bedürfnis nach Nähe, nach Wärme, die reiht man automatisch, wahrscheinlich auch hormonell bedingt oder weil man halt auch irgendwie für dieses Wesen so viel Liebe und so viel Fürsorge, Verantwortung empfindet, die reiht man vor. Es kommen erstmal die Bedürfnisse des Kindes, so war es zumindest bei mir, so ist es vielleicht nicht bei jedem, vielleicht gibt es auch Mütter, die da einfach von Anfang an viel gesünder mit ihren eigenen Bedürfnissen haushalten können oder die sich schneller Betreuung irgendwie Hilfe mit Unterstützung mit ranholen, sodass es denen möglich ist, auf Toilette zu gehen, wann sie möchten. Bei mir war es irgendwie nicht so. Ich hatte halt auch dann so eine Art perfektionistischen Anspruch an mich. Ich wollte für dieses Kind einfach alles Menschenmögliche machen, damit es dem gut geht, damit es gerade seine Bedürfnisse gestillt hat. So. Ich bin jetzt mittlerweile nach all den Jahren und vor allem nach dieser ganz krassen Anfangsphase deutlich entspannter, auch was das Thema angeht. Also ich weiß genau, auch wenn meine Kinder mal weinen, was es gerade für ein Weinen ist. Ja, das kann ja alles mittlerweile auch sein, mittlerweile auch schon natürlich manipulativ, dass, weil die wissen, dass Mama kommt, wenn sie weinen. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie sich gerade sehr schlimm verletzt haben, wehgetan haben oder so. Ich kann also ein bisschen mehr steuern, wann ich dem sofort nachgehen muss, das mit dem Trösten oder mit dem Gucken, was los ist, oder wann ich dem auch Zeit lassen kann. Und natürlich weinen sie nicht mehr die ganze Zeit. Aber ich musste auch meinen innerlichen Weg finden, um auch mit so einer Situation, wenn jemand gerade weint, aber ich möchte trotzdem auf Toilette gehen, zu sagen, first things first. Das ist nämlich mein Leitsatz geworden, was das Thema angeht. Ich gehe jetzt erstmal meine Blase leeren und dann kümmern wir uns um dies, um das, um jenes oder darum, dass du jetzt Hunger hast oder dies oder das. So, also da musste ich erstmal, durfte ich wirklich sehr, sehr viel lernen und es erforderte viel Reflexion, viel ausprobieren, auch viel letztendlich innerliches Abhärten, wenn man so will. Aber es war mir wichtig für mich einerseits, weil ich weiß, ich kann auch nur dann eine vernünftige Mama sein, wenn zumindest meine absoluten Grundbedürfnisse einigermaßen gestillt sind, wie Essen, Schlafen. Und letztendlich möchte ich meinen Kindern das ja auch vorleben, dass das wichtige Bedürfnisse sind, weil ich glaube, dass ich einfach vielleicht selber das noch nicht so gut gelernt hatte bis zu dem Punkt, jetzt wo ich Mama geworden bin, meine Bedürfnisse für so wichtig zu nehmen, dass sie auch wichtiger sind als vielleicht gerade in dem Moment andere Bedürfnisse von Menschen, die ich über alles liebe und für die ich sogar verantwortlich bin. Also, und ich möchte, dass meine Kinder das auch lernen, dass sie auch als Erwachsene ihre eigenen Bedürfnisse für ernst nehmen und also jetzt nicht nur die Grundbedürfnisse, die sind ja relativ banal, aber auch dann darüber hinausgehend, dass sie irgendwie merken, wenn bei ihnen was nicht stimmt, müssen sie sich nicht von anderen irgendwie übergehen lassen, sondern, ne, also ich glaube, es ist so ein bisschen klar geworden, dass es auch eine Art ist, irgendwie eine Art der Selbstaufgabe, die man vorlebt, wenn man jetzt als Mutter die ganze Zeit sofort läuft, wenn auch nur ein Pieps kommt. So. Und ich bin noch immer eher auf der Richtung, wenn man jetzt meinen Mann fragen würde, der würde denken, Moment, du läufst doch sofort, wenn ein Pieps ist. Ich bin noch immer viel stärker auf dieser Richtung Helikoptermama als irgendwie laissez-faire und voll entspannt. Aber ich habe innerlich schon eine groß, große Arbeit geleistet für mich und eine große Veränderung durchgemacht. Genau. Was meine eigenen Bedürfnisse und was dieses Thema sich nicht selbst aufgeben und sich selbst ernst nehmen angeht. Und vieles, was ich da gelernt habe, war einfach Prioritäten neu zu setzen. Zum Beispiel first things first. Aber auch zu sagen, okay, zum Beispiel, was mein Äußeres angeht, da liegt es nah, wenn man 100% seiner Zeit eigentlich sich nicht um sich selber, sondern um andere Dinge kümmern kann. War es mir klar, dass das Thema Äußerliches als erstes, dass erstmal dort Abstriche gemacht werden. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass alles, was mit meinem Äußeren zu tun hat, ich nicht mehr so gemacht habe wie vorher, einfach weil ich nicht mehr die Zeit hatte und weil ich das einfach auch deutlich herunter priorisiert habe, dass wenn ich Zeit für etwas hatte, sicherlich nicht ich, die mit meine Beine top rasieren angefangen habe. Genau, früher habe ich übrigens Mütter belächelt, weil eben so dieses, oh, die lassen sich total gehen, jetzt wo sie ein Kind haben, jetzt machen sie sich gar nicht mehr schick und lassen sich einfach gehen, weil sie ja denken, jetzt haben sie es geschafft, jetzt haben sie ein Kind auf die Welt gebracht, jetzt müssen sie nicht mehr attraktiv sein, weil das sozusagen erledigt ist, was uns da vielleicht von der Evolution so als Ziel, als inneres Ziel irgendwie mitgegeben wurde. Und heute kann ich sagen, hier lässt sich doch keiner gehen. Es geht einfach nicht anders. Also es ist eine Frage von Zeitmanagement und Prioritäten setzen. Und vielleicht sind den Müttern wichtiger, dass sie hier und da mal eine vernünftige Mahlzeit zu sich nehmen können, als dass sie top sich schminken können oder jeden Tag die Haare top gestylt sind. Also sicherlich ist da ein breites Spektrum und es gibt immer noch auch Mütter, die sich mega schminken, auch nach der Geburt und so weiter. Also ich sehe es ja auch jeden Tag, wenn ich Mütter auf dem Spielplatz sehe. Ich gehöre aber nicht dazu. Also für mich war es so, ich habe äußerlich massive Abstriche gemacht. Ich habe mich einfach auch äußerlich verändert, von krass viele weiße Haare bekommen. Das bekomme ich eh, ich weiß, aber ich glaube, dass so das Mama-Sein da einiges beigetragen hat zu diesem vorzeitigen Alterungsprozess. Aber natürlich auch Augenringe und generell Haut. Also wenn man nicht viel schläft, ne, muss man nicht sagen, wie schlecht ist das für den Körper. Sehr schlecht. Und zwar auch für das Äußerliche, nicht natürlich nur für die innerlichen Organe und so weiter. Genau, und hab mich dann auch gefragt im Punkto Prioritäten setzen. Also wenn ich Zeit habe, womit fülle ich die, was mir wirklich wichtig ist. Und dazu habe ich ja schon in der letzten Folge, in der Folge Nummer 2, einiges erzählt, was mir wirklich wichtig ist. Deswegen will ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Was hat sich noch verändert? Natürlich habe ich einen ganz neuen Alltag gehabt. Ich habe neue, ganz andere Tätigkeiten gemacht. Also viel Haushalt, viel Organisation, Kinderpflege, Kinderbespaßung, körperliche Arbeit, Schlafmangel. Auf der anderen Seite auch noch intellektuell anders. Also auf der einen Seite ist das Mama-Sein halt am Anfang vor allem durch viel Kinderpflege ja mit etwas, sage ich mal, intellektuell weniger herausfordernden Tätigkeiten als vorher im Job oder wenn man kreativ ist, verbunden gewesen. Auf der anderen Seite gab es aber immer wieder auch direkt von Anfang an Momente, wo ich intellektuell krass gefordert war, weil man muss ständig neue Lösungen finden für ungeahnte Probleme, die auf einmal kommen. Also eigentlich ist das Mama-Sein ein krasses Training für so viele Soft Skills. Und wenn Mama-Sein ein Job wäre, würde sich niemand darauf bewerben. Aber Mama-Sein ist auf jeden Fall ein krasses Training für sehr viele Sachen. Und ich glaube, da ist es extrem unterschätzt. Und auch auf dem Arbeitsmarkt, wenn jetzt Mütter wieder arbeiten gehen nach der Auszeit, nach der Elternzeit, Väter wahrscheinlich genauso. Also ich rede hier einfach von mir. Und es sind leider ja immer noch überwiegend Mütter, die eben die Elternzeit, zumindest den Großteil der Elternzeit nehmen, gehen sie ja meistens auf Positionen, wo sie vorher nicht waren, die vielleicht intellektuell dann auch noch weniger herausfordernd sind, obwohl sie eigentlich so viel krasse Kompetenzen dazu bekommen haben durch die Elternzeit, durch das alles, was sie tagtäglich machen, was sie natürlich auch weiterhin machen neben dem Job. Also sie könnten so viel mehr machen, aber auf der anderen Seite auch hier, ich glaube nicht, dass sie sich jetzt gehen lassen oder sich jetzt irgendwie so als, ja, sie können nicht mehr machen sehen, sondern man schafft es einfach nicht mehr. Also ich hätte auch keine Lust, in einen mega herausfordernden Job zu gehen, wenn ich eh auch noch nebenbei Kinderbetreuung immer noch mache, auch wenn sie dann irgendwie, wenn die Kinder dann schon im Kindergarten sind oder so. Aber man macht ja dann nach der Arbeit, wenn man nach Hause kommt, ja auch wieder die Kinderbetreuung, die auch krass anspruchsvoll ist weiterhin und muss immer noch im Hinterkopf nochmal das ganze Thema Haushalt, Orga und so weiter haben, sich irgendwelche Pläne für die Kinderbespaßung machen, dann will ich ja nicht noch einen Job haben, der mich absolut ausbrennt. Obwohl ich glaube, dass Mütter durch das, was sie in der Elternzeit lernen, nochmal so, so krass viele Kompetenzen einfach für sich schulen, dass sie für krass hohe Posten auch gut geeignet wären. Und das Elternzeit überhaupt keine Lücke im Lebenslauf ist in dem Sinne, sondern ein absolutes Training und ja, eigentlich nochmal richtig Gold im Lebenslauf. Ja, das nochmal, hier nochmal wirklich so eine Kampfansage. Mamas raus an die Vorstandsposten. Nein, will natürlich keine Mama, weil die hat den Vorstandsposten ja schon zu Hause und bitte nicht falsch verstehen, natürlich gibt es auch Väter, die das betrifft. Genau, das war so das Thema neuer Alltag. Muss man auch mal mit für sich einfach, ja, wenn man jeden Tag nicht unbedingt die Sachen macht, die einen irgendwie auch innerlich, inhaltlich erfüllen, das verändert einen auch. Das hat mich einfach auch verändert. Und auch da an mich selber wieder die Herausforderung, wie kann ich das für mich umgestalten? Wie kann ich es für mich ändern, shiften? sowohl mental als auch einfach von den Tätigkeiten, dass ich vielleicht doch was einbauen kann, was mich hier und da erfüllt. Und natürlich erfüllt es mich, mit meinen Kindern zusammen zu sein, und die Liebe erfüllt mich, und es ist erfüllend, diese zwei wundervollen Kinder in die Welt gesetzt zu haben und ihnen zuzuschauen, wenn sie schön vor sich her spielen oder irgendwie, wenn sie was Nettes erzählen oder eine Geschichte erfinden. Absolut erfüllend. Aber das war jetzt die letzten 4 Jahre, also seit der 3,5 ist ja mein größerer Sohn, der wird 4, war es einfach nicht der Hauptteil des Alltags, ja, diese erfüllenden Momente, sondern das wird sicherlich jetzt immer mehr, wenn sie größer werden. Und es ist auch schon deutlich mehr geworden. Aber sehr viel dieser 24 Stunden wurden mit anderen Dingen gefüllt. Schlaflosen Nächten, Kinderkrankheiten, die man selber natürlich auch bekommt, weil man kein Immunsystem hat, weil man nicht schläft und so weiter und so fort. Ich will nicht näher ins Detail gehen. Ich werde zu vielen dieser Dinge sicherlich noch einiges erzählen in dem Podcast. Aber das hat mich sehr stark verändert. Also auch da absolute Mama-Morphose für mich innerlich und äußerlich. Dann noch ein Thema, was mich krass beschäftigt, seitdem ich Mutter geworden bin. Der Umgang mit Emotionen überhaupt das Thema Emotionen. Vor allem nach der Geburt meines ersten Kindes hatte ich so krasse Ängste, dass ich, also ich glaube, ich habe das auch schon von einigen Müttern gehört, dass so eine Geburt irgendwie jetzt, wenn man es irgendwie, weiß ich nicht, spirituell oder so sehen möchte, so ein Tor zu, vielleicht ist es auch einfach psychisch, ne? Nicht nur spirituell, sondern ich glaube, psychisch ist es so, es öffnet ein Tor zu so existenziellen Themen, zu dem absolut existenziellen, also Leben oder Tod Thema, weil Geburt ist ja Leben schenken. Und ich hatte so krasse Ängste um dieses Baby, dass es sterben würde. Selber mir Gedanken über meinen Tod gemacht, über alle möglichen Leutes Tod. Und boah, das war so überwältigende Emotionen, die da auf mich zugekommen sind. Und dann auf der anderen Seite dieses überwältigende Verantwortungsgefühl und auch diese große Liebe, mit der man eben nicht weiß, wo eigentlich hin damit und wie damit umgehen. Das ist etwas, was mich sehr stark geprägt hat einfach. Und dann später, wenn die Kinder dann etwas größer werden, also bei meinen Kindern war es so, und das ist bei vielen Kindern so, Wutanfälle begleiten. Also die Autonomiephase wird es ja heute genannt, früher hat man Trotzphase gesagt. Wenn die Kinder richtig wütend, richtig traurig, richtig laut, richtig aggressiv werden, da die eigene Wut auf einmal managen zu müssen, nicht nur die des Kindes, das ist eine krasse Herausforderung, jeden Tag wieder. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Elterngeneration besonders krass ist, weil wir das nicht wirklich gelernt haben. Durch unsere Sozialisierung, durch also unsere eigene Erziehung auch, weil das null auf der Tagesordnung war früher. Also da will ich keinem unserer Eltern einen Vorwurf machen, weil das war einfach, es war Fokus auf andere Dinge und die Kinder mussten mehr funktionieren. Also wurden diese Emotionen, glaube ich, schon von Anfang an runtergeregelt, aber unbewusst und nicht. Also da kann man wirklich niemanden einen Vorwurf machen. Aber ich denke, es hat uns sehr stark geprägt, uns als jetzige Elterngeneration, und auch die gesellschaftliche Sozialisierung, die damit einhergeht, dass irgendwie, das Kind draußen nicht laut sein soll und das Kind soll eigentlich immer nur sich anpassen und brav sein und so weiter. Und jetzt haben wir natürlich mittlerweile als Erwachsene so auch schon, oder als Individuen, uns schon weiterentwickelt. Statt dass wir alle angepasste Arbeitsbienen sein sollen, sind wir Individuen, machen Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Aber wir müssen das irgendwie auch unseren Kindern eingestehen, dass sie auch Individuen sind und dass sie sich nicht wie kleine Mini-Arbeitsbienen an alles anpassen in einer Welt, die halt 0,0 auf Kinder und auf Kinderbedürfnisse und auf Kinderemotionen irgendwie ausgelegt ist, sondern eher das absolute Gegenteil davon ist. Eine Welt, die Kindern viel Angst macht, die Kindern Enge macht. Kinder können sich nicht bewegen in dieser Welt. Es gibt viele Gefahren für sie. Wo schon Thema Straßenverkehr zum Beispiel. Also Kinder können ja hier überhaupt gar nicht so leben, wie sie es eigentlich müssten, um sich perfekt zu entwickeln oder um alle ihre Bedürfnisse voll befriedigt zu bekommen. Und natürlich werden sie dann auch sehr oft wütend und nicht nur wegen der, weil die Welt so ist, wie sie ist, aber die Wutanfälle werden vor allem auch, weil die Menschen so denken, wie sie denken, nicht unbedingt von außen toleriert und auch unsere eigenen Wutanfälle werden nicht, also werden, tolerieren wir selber nicht oder ich habe es mir nicht zugestanden. Es ist für mich ein sehr schwieriges Thema, an dem ich schon sehr viel gearbeitet habe und wo ich auch gerne, glaube ich, nochmal eine eigene Folge zumachen werde. Thema Wut als Emotion. Gerade für, als Frau, glaube ich, dass wir da auch da, was das angeht, tendenziell als Frauen uns, es uns auch antrainiert wurde, uns Wut nicht zuzugestehen als Emotion. Gut, Abschluss. Damit schließe ich das Thema mal ab. Aber ihr merkt schon, die Auseinandersetzung mit eigenen Emotionen und auch da mal abstumpfen zu können, weil ich bin ein sehr, sehr hochsensibler Mensch. Das heißt, ich spüre diese Emotionen auch massiv, alle Arten von Emotionen. Also auch da abstumpfen zu können, auch da zu sagen, hier und da, ey, ich kann da jetzt gerade nichts machen, wenn das Kind wütend ist. Ich kann mich jetzt nicht verbiegen, ich kann auch nicht dies und das machen. Und wenn ich hier und da zurückruder, wenn es seinen Willen, was das und das angeht, bekommt, gibt es langfristig einen super negativen Lerneffekt. Ich kann also nicht immer nachgeben. By the way, manchmal, selbst wenn man dann nachgibt, geht dann der Wut- und Traueranfall trotzdem nicht weg. Habe ich auch schon ausprobiert. Genau. Ich glaube, hier ist es wichtig, einfach mit dem Kind zusammen auch regelmäßig sich zu entschuldigen, sich zu reflektieren und dem Kind das zu kommunizieren. Also dem Kind auch vorzuleben, wenn man jetzt selber überlegt, wie möchte ich eigentlich, wie macht es eigentlich Sinn, mit Emotionen umzugehen, auch wenn ich selber nicht so gut gelernt habe oder gar nicht gelernt habe. Und versuchen, das so vorzuleben. Aber hey, Spoiler, natürlich ist das nicht immer möglich. Genau. Also das war Thema Emotionen. Und jetzt nochmal als letztes Thema, was ich hier näher besprechen möchte in der Folge. Und dann die weiteren Themen werde ich euch nur aufzählen, weil dazu gibt es dann gesonderte Folgen. Identitätsverlust. Auch das war für mich so ein krasser Struggle mit der Geburt des ersten Kindes. Ich bin von einer unabhängigen, freien, ja, voller positiver Energie, Kreativität geprägten Frau irgendwie zu einem funktionierenden Roboter geworden. Also da vielleicht nochmal dieses Bild von Garten Eden wurde zu Brachland abgefackelt. Also ich habe mich auf einmal in einem Geflecht aus neuen Aufgaben, krassen Herausforderungen, körperlichen, mentalen Extremsituationen, dem Wirrwarr aus krassen Eigenerwartungen an mich selbst, aber auch Fremderwartungen aller Arten an mich ins Haus gefesselt, also ans Haus quasi gefesselt, isoliert, einsam gefühlt. Und in dieser ganzen Situation habe ich mich komplett verloren. Was heißt verloren? Ich war einfach nicht mehr ich. Ich war, musste irgendwie mich durch dieses ganze Wirrwarr durchboxen und da war natürlich keinerlei Platz mehr mit, wer bin ich eigentlich? Also ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo meine Eltern, eben als sie das erste Mal dann zu Besuch gekommen sind, nachdem das erste Baby auf der Welt war, sie sind recht schnell zu Besuch gekommen und sind dann auch lange geblieben, ich glaube 3 Wochen oder so. Und der Abschied von meinen Eltern war so krass, den werde ich nie vergessen in meinem Leben. Wie sie dann wieder zum Flughafen gefahren sind. Ich habe so geweint, weil ich genau wusste, sie haben mich krass gut unterstützt in diesen 3 Wochen. Keine Ahnung, das Kind war vorher vielleicht maximal 2 Wochen alt, bevor sie gekommen sind. Also es war noch ganz, ganz am Anfang und ich wusste, jetzt gehen sie. Ich habe quasi keine Unterstützung mehr. Natürlich gibt es noch meinen Mann, aber ich habe einfach den Großteil gemacht und ich wusste genau, mein Leben ist jetzt zu Ende. So, das hat sich wirklich gefühlt, mein Leben ist jetzt zu Ende. All die Zeit, die meine Eltern mir in diesen 3 Wochen noch freigeschaufelt haben, würde ich nicht mehr haben, um meine eigenen Bedürfnisse wie Essen und Schlafen zu erfüllen. Und jetzt stirbt quasi noch der letzte Rest von mir. Ja, so hat sich das angefühlt und so habe ich dann auch geweint und werde das immer, ja, da ist, glaube, da bin ich quasi, da ist mein altes Ich gestorben, so krass sich das anhört. Und dann war ich erstmal lange nichts, außer halt funktionierende Mama. Natürlich ist das nicht erfüllend. Das ist das, wenn man nur eine Rolle in seinem Leben spielt und nicht die Vielfältigkeit, die jeder in sich trägt, irgendwie ausleben kann, dann ist das natürlich auch nicht erfüllend und dann macht einen das irgendwann natürlich auch mental krank. Ich habe es irgendwann akzeptiert, mich in diesem Mama-Sein cool reinzufinden, was so wirklich auch die netten, weil es ist ja auch cool, es ist ja auch nett, es ist ja, kann ja was mega Geiles sein, das Mama-Sein, wirklich. Aber da musste ich erstmal reinwachsen nach diesem ganzen Wirrwarr von Herausforderungen, vor die ich mich irgendwie ja katapultiert gefühlt habe. Und dann auch wirklich immer wieder zu reflektieren, was ist denn gerade der Punkt, wie kann ich das ändern, was kann ich überhaupt ändern, weil der Spielraum, in dem man irgendwie Veränderungen jetzt äußerlich an seinem Verhalten, an seinem Tagesablauf und so weiter vornehmen kann, ist relativ gering, wenn man nicht das ganze System irgendwie und das Kind komplett durcheinander bringen will. Und halt, wenn man sich nicht, sagen wir mal, irgendwie eine Vollzeit-Nanny oder eine Nacht-Nanny und eine Tag-Nanny, es gibt offenbar auch Nacht-Nannys und das macht total Sinn, leisten kann oder möchte, ne? Weil man möchte natürlich auch selber für sein Kind da sein und so weiter und so fort. Also, ja, auch mich da irgendwie reinzufinden in das Mama-Sein, das auch zu akzeptieren, dass ich jetzt Mama bin, weil am Anfang wollte ich das auch gar nicht akzeptieren. Ich dachte immer, das ist nur ein Teil von mir. Natürlich würde das ein Teil von mir werden, wenn ich ein Kind habe, aber nicht der Teil und auch nicht der größte und schon gar nicht der einzige Teil, und zwar über Monate und Jahre hinweg. Und mich da reinzufinden, mir das Leben in vieler Perspektive leichter zu machen, Mama-Hacks irgendwie zu leben und einzuarbeiten, mich zu akzeptieren, auch als Mama zu akzeptieren, Mama zu sein, wenn ich für mich meine Entscheidung treffe, dass ich einfach länger als nur 12 Monate Elternzeit mit meinen Kindern verbringen möchte, ja, dann auch zu sagen, gut, dann habe ich es mir jetzt auch in Anführungszeichen selber ausgesucht und jetzt mache ich es mir auch nett, so. Und ja, sowas wie meinen Kleiderschrank dann auch zu verändern, weil natürlich mache ich ganz andere Sachen als Mama und bin viel mehr mit Dreck jeglicher Art konfrontiert als vorher, sei das Spielplatz durch die Sandkiste kriechen, bis zu Hause angespuckt zu werden und noch, was man sich noch so alles vorstellen kann. Aber auch von dem, was ich so mache, dass ich da halt vor allem bequeme Kleidung und so weiter. Also, und da auch da trotzdem dann irgendwann den Punkt zu haben, wo ich mich selber wertschätze und wo ich nicht komplett nur in einem Schlabberlook, in dem ich mich selber hässlich finde, rumlaufen möchte, sondern sozusagen selbstwirksam und auch selbst eher eben zu agieren, statt zu reagieren, zu überlegen, was kann ich denn für Kleidung tragen, die den ganzen Anforderungen, also bequem, kann man gut waschen, weil sie schnell dreckig wird, macht mir nicht viel aus, wenn sie dreckig wird oder hier und da reißt oder so weiter, aber auch in der ich mich wohlfühle. Ich muss mich nicht wie eine Schönheitskönigin darin fühlen, aber in der ich mich einfach wohlfühle und mich wieder wie ich fühle. Also wie jemand, der ich jetzt werde, jemand, der ich geworden bin. Nicht wie die Person vorher, die gestorben ist, als meine Eltern weggefahren sind, sondern die neue ich als Mama oder eben als momentan Mama, aber momentan Vollzeitmama, natürlich jetzt für immer Mama, aber momentan Vollzeitmama, uns mir da irgendwie nett zu machen. Und mittlerweile fühle ich mich darin super gut angekommen. Habe die Green Capsule Wardrobe für mich entwickelt. Dazu zu dem Thema wird es auf jeden Fall diese Woche noch eine eigene Folge geben und in Zukunft auch sehr viele Folgen zu Folgedingen davon. Genau, das waren jetzt mal alle Punkte, die ich euch heute erzählen wollte. Es gibt noch ein paar, die ich auf jeden Fall in eigenen Folgen aufgreifen werde. Die will ich jetzt nur kurz anteasern. Und zwar das eine ist die Konfrontation mit der krassen Abweichung, so wie wir leben, vom eigentlichen Normalzustand, wie wir leben sollten. Also wir leben nicht auf eine Art und Weise, wofür wir Menschen eigentlich ausgelegt sind und auch evolutionär darauf angepasst sind, sondern wir sind meilenweit davon entfernt. Denn der Normalzustand ist eigentlich so Tribe-Leben, wie das jetzt Urvölker noch machen würden. Und davon sind wir halt in unserer zivilisierten Welt sehr weit entfernt. Ich sage nicht, dass das jetzt positiv oder negativ ist, es ist einfach so. Und ich habe das zum ersten Mal so richtig gespürt, dass es so ist und dass es eine krasse Abweichung ist, als ich Mama geworden bin. Und diese Einzelkinderbetreuung mit einem Solo-Haushalt quasi als Isolationszelle der Mütter ist ein total unmenschliches Leben. Ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich. Es ist nicht das, wofür wir gemacht sind. Mehr dazu dann in einer eigenen Folge. Es beschäftigt mich immer noch jeden Tag und hat mich sehr, sehr krass beschäftigt die letzten Jahre. Und das zweite, auch ein ganz wichtiges Thema Gender Care Gap. Thema als Frau zum ersten Mal wirklich mit Ungleichberechtigung konfrontiert zu werden in der Mutterrolle eben oder durch das Elternzeitnehmen, durch das Muttersein. In der nächsten Folge erwartet euch aber das Thema Minimalismus erstmal, denn Minimalismus ist auf jeden Fall einer der Tools, das mir massiv geholfen hat, mich mit diesen ganzen Veränderungen, die ich eben erwähnt habe, zurechtzufinden, mich in diesem veränderten Lebenszustand gut zurechtzufinden, anfangen wohl zu fühlen und ja, wieder so ein bisschen auch ich zu werden und eben auch zufrieden zu werden. Und deswegen erzähle ich euch in der nächsten Folge, was für mich eigentlich genau Minimalismus bedeutet. Ich freue mich, wenn wir uns da drin hören. Bis dann, alles Liebe!